Als ich 3 Jahre alt war, zogen wir um in eine Dienstwohnung der Lehranstalt für Malerei, Bildhauerei und Architektur auf der Mjasnitskaja, gegenüber dem Postamt. Mitten in dieser Nacht erwachte ich von einer süßen, beklemmenden Qual, die ich in einem solchen Grad noch nicht erfahren hatte. Ich fing zu schreien und zu weinen an, vor Sehnsucht und Furcht. Doch die Musik übertönte meine Tränen, und man hörte mich erst, als der Teil des Trios, der mich geweckt hatte, zu Ende gespielt war. Sicherlich trug man mich zu den Gästen hinaus. Oder vielleicht sah ich das Gästezimmer auch durch den Rahmen der offenen Tür. Es war voll Tabakrauch. Die Kerzen zwinkerten mit den Wimpern, als beiße er ihnen in die Augen. Die Rauchringe und die grauen Haarkränze zweier oder dreier Greise flossen ineinander. Die Gestalt des einen ging, wie bei den meisten, durch mein ganzes Leben, insbesondere deswegen, weil mein Vater ihn illustrierte, oft zu ihm fuhr, ihn verehrte, und weil unser ganzes Haus von seinem Geist durchdrungen war. Es war Lew Tolstoi. Warum aber weinte ich so? Und warum ist mir dieses Leid so im Gedächtnis geblieben? An den Klang des Fortepianos im Haus hatte ich mich gewöhnt. Meine Mutter spielte es meisterhaft. Die Stimme des Flügels erschien mir als ein unabdingbarer Bestandteil der Musik selbst. An die Ternriss der Saiteninstrumente, besonders in einer Kammermusik, war ich gewöhnt. Und sie regten mich auf, wie wirkliche, durch das Lüftungsfenster von außen kommende Hilferufe und Unglücksbotschaften. Es war, glaube ich, ein Winter mit 2 Toten, dem Anton Rubinsteins und dem Tschaikowskis. Vermutlich spielten sie das berühmte Trio des Letzteren. Diese Nacht legte sich wie eine Grenzscheide zwischen die Erinnerungslosigkeit des Kleinkindalters und meine weitere Kindheit. Sie setzte mein Gedächtnis in Kraft, und mein Bewusstsein begann, ohne größere Unterbrechungen und Einstürze seitdem, zu arbeiten wie bei einem Erwachsenen.
Der sich hier im Versuch eines Selbstbildnisses gut 60 Jahre nach dem Ereignis vom November 1894 erinnert, ist der 1890 in Moskau geborene Dichter Boris Pasternak. Die Szene ist typisch für den musikalisch wie sprachlich hochbegabten Sohn der Pianistin Rosalia Pasternak, geborene Kaufmann, und des freien Künstlers Leonid Pasternak, die Ende der 1880er Jahre aus dem südrussischen Odessa nach Moskau gezogen waren. Beide wurden während ihrer künstlerischen Ausbildung mit deutscher Sprache und Kultur vertraut. Doch nichts lag ihnen ferner als ein Lebensstil im Sinne typisch deutscher oder jüdischer Bürgerlichkeit. Wann immer wir Einblick gewinnen in die Familie des Boris Pasternak, es ist der typische Haushalt einer Künstlerfamilie, in der alle Aktivitäten auf eine Tätigkeit in den freien Künsten ausgerichtet sind. Hohe künstlerische Qualifikation und weltoffenes Europäertum sind schließlich ausschlaggebend dafür, dass die einem jüdischen Bürger Russlands eigentlich verschlossene Moskauer Lehranstalt sich für den Vater im August 1894 öffnet und ein Auskommen bietet. Erst als die wirtschaftlichen Grundlagen der russischen Gesellschaft infolge von Erstem Weltkrieg und anschließendem Bürgerkrieg völlig zerrüttet sind, emigrieren die Eltern im September 1921 mit den beiden Töchtern nach Berlin, während die Brüder Boris und Alexander in Moskau bleiben. Der Zusammenhalt der Familie, der sich in einem freien und lebendigen Gedankenaustausch äußerte, ist, auch in dieser ungemein schwierigen Zeit, sicherster Garant zum Überleben, sei es in Berlin oder in Moskau. Der an der Biografie Pasternaks Interessierte nimmt dankbar zur Kenntnis, dass ihm eine Fülle von Briefen zur Verfügung steht, die Pasternak mit seiner Familie, Freunden, Verlagen, Künstlern, Musikern ausgetauscht hat. Sie enthalten umfangreiche, weit über den Tag hinausreichende Reflexionen zu Poetik, Literatur, Geschichte, Musik und Kunst. Der Brief als literarische Gattung, wie er noch im 19. Jahrhundert gepflegt wurde, bei Pasternak finden wir ihn wieder. So wird beispielsweise aus dem in deutscher Sprache mit Renate Schweizer, einer Verwandten Albert Schweizers, geführten Briefwechsel ein intensives wechselseitiges Gespräch über Musik, Humanität und Ethik. Oft aber sind Pasternaks Briefe auch ein Schlüssel zu seinen Gedichten. Geradezu unentbehrlich sind sie dem Interpreten bei der Auslegung des Hauptwerks, dem Dr. Zhivago, in dem sich Formulierungen und Gedankengänge finden, die oft jahrelang in weitschweifigen Briefen vorbereitet waren. Das Leben des Boris Pasternak war, von der Wiege bis zur Bahre, eingehüllt in Musik. Und er selbst gibt uns viele Zeugnisse, wie es dazu kam, dass er nicht Musiker, Komponist wurde, sondern ein russischer Dichter. Bis zum 11. Lebensjahr bereiten ihn Privatlehrer in Moskau auf das deutsche private Peter- und Paul-Gymnasium vor. Ich ging das gesamte Elementarprogramm auf Deutsch durch, heißt es im Selbstbildnis. Daneben lernt er Englisch und Französisch. 1901 tritt er in die zweite Klasse des Moskauer 5. Gymnasiums ein, das klassisch geblieben war und neben der in den Lehrgang aufgenommenen Naturkunde das Altgriechische in seinem Programm behielt. Er schließt dieses staatliche Gymnasium im Juni 1908 mit der Goldmedaille ab, die für den jüdischen, russischen Schüler die Voraussetzung ist für den Zugang zur Universität. Der Vater mietet 1903 bei Moskau eine Datscha, direkt neben der des damals als Interpret eigener Klavierkompositionen in ganz Europa berühmten Alexander Skriabin. Die oft rauschhafte Unbekümmertheit des sommerlichen Lebens verführt den 13-jährigen Boris zu einem waghalsigen Reitversuch, der sein gesamtes weiteres Leben beeinflussen wird. Er stürzt und bricht sich den rechten Oberschenkel. Die daraus resultierende Verkürzung des Beines macht ihn für den Militärdienst untauglich. Es ist nun bezeichnend für Pasternak, dass er dem Tag des Unfalls, es ist der Anfang August in der russisch-orthodoxen Kirche gefeierte Tag der Verklärung Christi, eine für die Berufung als Dichter symbolhafte Bedeutung zuschreibt und ihn in seinem Schaffen wiederholt anspricht. So zum letzten Mal in dem bestürzenden Gedicht August, das er genau 50 Jahre später schreibt und in den Gedichtzyklus seines Romanhelden Juri Zhivago aufnimmt.
Frühmorgens kam, wie sie versprochen hatte, die Sonne pünktlich in mein Zimmer, vom Vorhang, wo sie sich gebrochen hatte, bis zum Divan als Safranschimmer. Da fiel mir ein, warum im Leinentuch des Kissens leichte Feuchte hinge, mir träumte, dass zu meinem Leichenzug gemeinsam durch den Wald ihr ginget.
Gepaart, geschart,
gepaart, kamt ihr zu vielen hier.
Kamt ihr zu vielen hier.
Da fiel es einem ein, dass heute 6. August nach altem Stile wäre, wo man des Herrn Verklärung feiert. Im Walde stand, grad wie ein Landmessmann, der Tod inmitten all der Gräber und schaute mein gestorbenes Antlitz an, nahm Maß, die Grube auszuheben.
Am eigenen Leibe spürte,
jeder dort,
ruhig eine Stimme
halle. Ruhig eine Stimme halle.
Es war meiner früheren Stimme Seherwort,
unangetastet vom Verfalle. Leb wohl, Verklärungstag, ich grüße nun die Blau und Gold zum letzten Male. Mit letzter Frauenzartheit süße nun der Scheidestunde bittere Qualen. Leb wohl, du Schwingenpaar, entfaltetes, du Wucht des Flugs in freien Lüften und Bild der Welt im Wort gestaltetes und Schaffenskraft und Wunderstiften.
Thank you.
Die Todesahnung, die Klänge des göttlichen Poems, die von Skriabins Datscha her erklingen, scheinen die Suche des jungen Baris nach der eigentlichen Begabung auf die Musik zu lenken.
Jetzt, unter der Wirkung der Anbetung, die ich für Skriabin hegte, entflammte der Hang zu Improvisationen und zum Komponieren bei mir zur Leidenschaft. Von diesem Herbst an verwendete ich die 6 folgenden Jahre, die gesamte Gymnasiastenzeit, an das Grundstudium der Komposition. An meiner Zukunft zweifelte niemand, mein Schicksal war beschlossen, der Weg richtig gewählt, man sah in mir den Musiker. Und trotzdem verließ ich die Musik. Ich verließ sie, als ich frohlocken durfte und alle rings um mir gratulierten. Doch niemand wusste von meinem verborgenen Kummer und niemand, hätte ich davon gesprochen, hätte mir geglaubt. Bei erfolgreich voranschreitendem Komponieren war ich hilflos in praktischer Beziehung. Ich konnte kaum Klavier spielen und erfasste die Noten nicht fließend genug, fast nur taktweise.
Unter vielen selbstkritischen Argumenten, die ihn davon abgehalten haben, Komponist zu werden, findet sich schließlich eines, das den Ausschlag gibt: das Gefühl schöpferischer Unzulänglichkeit im Medium der Musik.
Ich verachtete alles Unschöpferische, Handwerkliche, denn ich besaß die Dreistigkeit zu meinen, dass ich mich in diesen Dingen auskenne. Im wirklichen Leben, setzte ich voraus, hat alles ein Wunder zu sein. Vorherbestimmung von oben. Nichts Ausgedachtes, Absichtliches. Keinerlei Willkür.
Wenn nicht Komponist, was sollte dann aus ihm werden? Sicher kein Jurist, wie die Einschreibung an der juristischen Fakultät der Moskauer Universität im August 1908 vermuten ließe. Dann doch eher ein Studium der Philosophie, wie es ihm Alexander Skriabin nahelegte. Vorausgegangen war ein ausführliches Gespräch mit dem Idol, dem er seine frisch komponierte Klaviersonate vorgetragen hatte, was diesen nicht dazu bewegen konnte, die Musikerlaufbahn zu empfehlen.
Weshalb versagte er mir diese allereinfachste Antwort, auf die ich wartete? Wie hat er in seiner Jugend seine Zweifel überwunden? Das ist ebenso sein Geheimnis und ist eben das, was ihn auf eine neue Höhe stellt. Ich wusste nicht, wie ich ihm beim Abschied danken sollte. Etwas stand in mir auf. Etwas riss und befreite sich. Etwas weinte, etwas frohlockte.
Keine Musik, also Philosophie. An der Moskauer Universität dieser Zeit steht sie in höchstem Ansehen und in direktem Austausch mit den westeuropäischen Ländern. So gilt es unter den Studenten als selbstverständlich, in Göttingen, Heidelberg, Freiburg oder Marburg wenigstens ein Semester studiert zu haben. Pasternak bricht Anfang Mai 1912 nach Marburg auf. Hier studiert er im Sommersemester bei den Neukantianern Hermann Kohn, Paul Nathorp und Nikolai Hartmann Philosophie und Psychologie. Dieses tiefgreifende Bildungserlebnis brachte den 22-Jährigen zu seiner eigentlichen Bestimmung, zum Dichterberuf. Davon legte er selbst wiederholt Zeugnis ab. In dem mehrfach bearbeiteten Gedicht »Marburg«, zuerst 1916, in seiner Ende 1931 Rainer Maria Rilke gewidmeten autobiografischen Prosa »Der Schutzbrief«, in den Briefen aus Marburg, die Einblick in den Fortgang des intellektuellen wie seelischen Ringens gewähren, und schließlich in umfangreichen Studien- und Seminarkonzepten, die Zeugnis ablegen von einem äußerst fleißigen Studenten der abendländischen Philosophie. Von besonderer Qualität ist die Korrespondenz mit seiner Cousine Olga Freudenberg. Sie führt uns unmittelbar Pasternaks frühes geniales Sprachverständnis vor Augen.
Wenn die Wörter unbewohnte Inseln wären, wenn sie nicht vom nebelverhangenen Archipel der Mutmaßungen überzogen wären, würde ich dir einfach sagen, mit solch einem Brief könne man nicht Schluss machen. Das heißt, rein sprachlich könne man es nicht. Überhaupt würde ich dann schreiben, was ich möchte. So aber muss ich dir erklären, dass mit der Philosophie bei mir alles bestens steht. Kohn war von meiner Arbeit angenehm überrascht. Ich habe sogar noch ein zweites Referat gehalten mit noch größerem Erfolg, so dass mein Schweigen durchaus nicht der Melancholie nach einem Misserfolg entspringt. Wenn aber die Wörter wie anorganische Substanzen vom Himmel fielen und sich nicht zu wesenlosen Vermutungen auswüchsen, würde ich dir sagen, dass man so nicht Schluss machen kann. Denn jener Brief von dir, ein äußerst gerechtfertigter und schrecklich wichtiger Brief, für mich fast die Rettung, ist eine Art Vorstufe. Ich kann bloß staunen über den Scharfblick, mit dem du das Fremde, Gemeinplätzige und Resignative, das mich veränderte, erfasst hast. Du machst dir keinen Begriff, wie sehr ich von meinem Weg abgekommen bin. Ich war in der Philosophie, Mathematik und Jurisprudenz auf Reisen, auch mir selbst fern. Vielleicht könnte ich noch zurückkehren, aber ich sage nicht, dass du mir etwas schuldig bist. Über jene Welt schreiben, das bedeutet, von sich selbst schreiben. Oh, was für hohle, marklose Verben.
In den Briefen aus Marburg ist viel von der Stadt Marburg die Rede, von dem über alles geschätzten akademischen Lehrer Hermann Kohn als Mensch und als Philosoph, von den anderen Neukantianern Paul Nartorp und dem des russischen kundigen Ostpreußen und Leibniz-Kenners Nikolai Hartmann. Die eigene Studientätigkeit wird natürlich erwähnt, die russischen Studienkollegen und, als die philosophischen Studien empfindlich störendes Element, die Liebe. Boris Pasternak als Student in Marburg, das war nicht nur Einübung in den sicheren Gang der Philosophie, die zwingende Logik ihrer Begrifflichkeit, sondern zugleich auch ernster Zweifel an der Eindeutigkeit, der Selbstgewissheit ihrer Weltentwürfe. Marburg, das war auch zweite Existenz, Neugeburt in der Bilderwelt seiner Verse, zu denen er sich insgeheim bereits einige Jahre zuvor während seiner Moskauer Logikstudien hingezogen fühlte. Zahlreich sind die Versuche, poetische Verfahren zu finden, um die Erfahrung der Erinnerung, der Beobachtung in einem dichterischen Bild zum Ausdruck zu bringen. Sonnenaufgang, Meer, Regen, Stadtansichten, Wiederholung der Bilder in leicht abgeänderter Form, Vorbereitung des abschließenden hermetischen Symbols durch Ketten von Assoziationen. Die poetische Form ist beweglich, paradoxal und darin der Statik der Wissenschaft überlegen. Dabei überfällt ihn der Ansturm des Dionysischen manchmal inmitten der Beschäftigung mit philosophischen Problemen. Es ist wohl kaum zufällig, dass er das folgende Bekenntnis genau an dem Tag seinem Moskauer Freund Alexander Stich mitteilt, an dem er auch an Olga Freudenberg geschrieben hat.
Am Tag des Referats habe ich fast ohne Bewusstsein 3 Stunden vor der Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit der Koryphäe des reinen Rationalismus, mit dem Genius einer anderen geistigen Welt, 5 Gedichte geschrieben, eines nach dem anderen, wie ein Kettenraucher.
Im Widerstreit zwischen Begriff und Bild entschied er sich in Marburg endgültig für die, wie er meinte, dem Leben angemessenere Vieldeutigkeit der Kunst, für Vers und Poesie. Und dennoch war Marburg kein Abschied von der Philosophie, wie seine gesamte intellektuelle Tätigkeit beweist, eher ein Finden der eigentlichen Begabung. Er wurde, wie es im Russischen heißt, ein Dichterphilosoph. Dies bedeutete in seinem Fall, er wurde ein Naturlyriker, dessen Naturbilder in Anlehnung an die Leibniz'sche Monadenlehre autonome, selbstwertige, kleinste Einheiten bilden. Mit dieser poetischen Methode, die Natur in immer neuen, autologischen Wortbildern zu entfalten und sie auf diese Weise einem eindimensionalen, technizistischen Verständnis zu entziehen, stand er schon sehr bald in direktem Gegensatz zu den Prämissen, der sich ab 1921 rücksichtslos und gewaltsam zu einem Industriestaat entwickelnden Sowjetunion. Nach dem Marburger Aufenthalt gilt es erst einmal, das Studium der Philosophie in Moskau abzuschließen, wenn auch ohne größeren Enthusiasmus. Letzterer äußert sich bei der Auseinandersetzung mit den aktuellen Strömungen von Literatur und Kunst, die vom französischen und russischen Symbolismus bis zum den Tag beherrschenden Futurismus reichen. Es ist eine Zeit intellektueller Gärung, die erst der Beginn des Ersten Weltkriegs im August 1914 zum Stillstand bringt. Die Zulassung zur mündlichen Diplomprüfung in Philosophie im Mai 1913 wird erworben durch eine schriftliche Arbeit über Hermann Cohns theoretische Philosophie. Dass es keinen Weg zurück in die Schulphilosophie geben würde, wird deutlich aus der Tatsache, dass das erworbene Diplom nie abgeholt wird und sich bis heute im Moskauer Universitätsarchiv befindet. Dagegen gilt es jetzt umso mehr mit den herandrängenden Versen fertig zu werden. Ein Prozess, den man sich aufgrund eines Pasternak'schen Selbstzeugnisses gut vorzustellen vermag.
Unterhalb des Parks schlängelte sich ein kleiner Fluss dahin, in lauter heftigen Wasserwirbeln. Über einem dieser Strudel stand, halb umgestürzt und verwahrlost, eine große, weiße Birke und fuhr fort zu wachsen. Das grüne Gewirr ihrer Zweige stellte eine über dem Wasser in der Luft hängende Laube dar. In ihrem festen Geflecht konnte man Sitze und Liegen anbringen. Hier richtete ich mir eine Arbeitsecke ein. Im Dickicht dieses Baumes schrieb ich im Verlauf von 2 oder 3 Sommermonaten die Gedichte meines ersten Buches. Das Buch trug den geradezu närrisch anspruchsvollen Titel »Der Zwilling in den Wolken«, in Anlehnung an kosmische Weisheiten, durch die sich die Buchtitel der Symbolisten und die Namen ihrer Verlage auszeichneten. Diese Gedichte zu schreiben, sie zu überarbeiten und Durchgestrichenes wiederherzustellen, war mir ein tiefes Bedürfnis und bereitete mir ein mit nichts Vergleichbarem bis zu Tränen rührendes Vergnügen. Ich bemühte mich, romantische Verspieltheit, abwegige Interessen zu vermeiden. Ich hielt nichts davon, meine Verse von der Brüstung auszuposaunen, so dass geistig arbeitende Menschen missbilligend stutzten, was für ein Niedergang, wie barbarisch. Ich hatte es nicht nötig, dass sich Eintagsfliegen am bescheidenen Glanz meiner Verse rieben und Professorengattinnen nach einer Lesung im Kreis von 6 oder 7 Bewunderern zu mir sagten, gestatten Sie mir, Ihnen Ihre ehrliche Hand zu drücken. Ich brachte nicht die besondere Rhythmik für einen Tanz oder ein Lied zuwege, von der sich, beinahe ohne Zutun der Worte, Füße und Arme wie von selbst zu bewegen beginnen. Ich brachte nichts zum Ausdruck. Ich reflektierte nichts, bildete nichts ab. Ich stellte nichts dar. Meine Sorge war beständig auf den Inhalt gerichtet. Mein ständiger Traum war, das Gedicht möge nur einen Inhalt haben. Möge nur einen neuen Gedanken oder ein neues Bild enthalten. Ich brauchte nichts von mir selbst, von den Lesern, von Kunsttheorie.
Die Erfassung eines Phänomens, seine Reduktion auf möglichst wenige Bedeutung tragende Wortelemente und der oft scheinbar gegensätzliches oder sogar sich ausschließendes vereinigende Rhythmus des Verses bei gleichzeitiger Neutralität des lyrischen Ichs Das sind die Grundprinzipien des Pasternak'schen Verses, von seiner Frühzeit bis in die letzten Lebensjahre. So lassen sich seine Gedichte nicht nur, wie er es selbst tat, in zyklisch aufgebauten Gedichtbänden anordnen, sondern in einer etwas bescheideneren Form nach dem thematischen Prinzip der Jahreszeiten. Es verwundert daher nicht, dass das Gedicht Februar von 1912 später bei seinen Gedichtsammlungen als programmatisch an erster Stelle steht.
Februar, Tinte her und Tränen. Den Februar heulen aufs Papier, solang im Schlamm voll Straßen dröhnen der schwarze Frühling Feuer schürt. Mietskutsche her und für 6 Groschen durch Glockenläuten Radgedröhn dorthin, wo stärker Regenrauschen als Tinte und als Tränen tönt. Darunter schwarz die Schneetaulöcher. Der Wind ist von Geschrei zerfurcht. Je zufälliger, desto sicherer heult Vers auf Vers sich durch und durch.
Bis zur Anerkennung in seinem Heimatland als russischer Dichter werden noch Jahre vergehen. Und Pasternak ist als Dichterphilosoph auch für den russischen Leser kein leichter Dichter. Dennoch muss er als russischer Dichter im eigentlichen Sinne des Wortes gelten. Seine Gedichte erscheinen heute nicht nur in hohen Auflagen, sondern sind den Lesern auch gegenwärtig. Dabei gewinnen die Naturbilder eigentlich weniger durch ihre Originalität an Interesse, sondern eher durch ihre Einkleidung in ungewohnte Wortbilder. Die russische Dichterin Anna Achmatowa hat den gereiften Dichter und seine ihn auszeichnende Sehweise 1936 unübertrefflich charakterisiert.
Er, der sich selbst mit einem Pferdeauge verglich, schielt, schaut an, sieht, erkennt. Und schon leuchten die Pfützen wie geschmolzene Diamanten und vergeht das Eis. Dafür, dass er den Rauch mit Laokoon verglich, die Disteln der Friedhöfe besang, dafür, dass er die Welt mit neuem Klang von Strophen erfüllte, die im neuen Raum Widerhall fanden, wurde ihm gleichsam ewige Kindheit geschenkt. Jene Freigebigkeit und jener scharfe Blick der Gestirne, und sein Erbe war die ganze Erde. Er aber teilte sie mit allen.
Während futuristische Dichterkollegen wie Welimir Chlebnikow oder Wladimir Majakowski die Lautstruktur des russischen Verses revolutionieren, indem sie unerhörte konsonantische Cluster einander gegenüberstellen und auf diese Weise selbstwertige Klangräume erzeugen, in Deutschland sind uns ähnliche, jedoch viel zaghaftere Versuche aus dem Dadaismus bekannt, leistet Pasternak Vergleichbares im Bereich des bedeutungtragenden dichterischen Bildes. Die Aufspaltung geläufiger Redewendungen in ihre eigentlich sinnleeren Einzelelemente und die Verwendung in neuer, dem Russischen bis dahin unbekannter Zusammensetzung führen zu einer Revolutionierung der russischen Verssprache und Versrhythmik. Es ist der grausame geschichtliche Weg des 20. Jahrhunderts, der Pasternak nach 1945 veranlasst, diese frühe Phase als Dichter mit größter Skepsis zu betrachten. Ein Jahr vor seinem Tod bedauert er in einem Brief in deutscher Sprache die Übersetzerin Elisabeth Kottmeier, die seine frühen Verse ins Deutsche übertragen und ihm geschickt hatte.
Aus ihren Beispielen im Briefe ersah ich schon, dass sie sich diese Foltern hauptsächlich mit den fürchterlichsten von meinen schrecklichen frühen Gedichten wählten, deren bloße Namen mir das Herz mit Pein und Widerwillen zusammenschnüren. Ich glaube, ich irre mich nicht in der Abwehrung, mit wenigen Ausnahmen, beinahe all dessen, was ich in der Zeit vor dem Zweiten Weltkriege tat. Wenn es mein Unstern war, den Dummheiten der Zeit einst zu unterliegen, was habe ich noch eine schöne, seelenvolle und begabte deutsche Frau nach mir ins Verderben zu ziehen? Das klingt in einer Aussprache scherzhaft und liebenswürdig, ist aber im Grunde traurig und wahr.
Der Beginn des Ersten Weltkriegs zwingt Pasternaks Generation, Stellung zu nehmen zu diesem europäischen Bruderkrieg, wie ihn Pasternak und viele Einwohner Russlands von Anfang an empfanden. Die Empfindsameren ahnen, dass dieser Krieg ein langer Abschied von Deutschland und Europa sein wird, der Beginn einer zweigeteilten Welt. Der jetzt 24-jährige Dichter ist vom aktiven Kriegsdienst befreit und wird als Helfer in der Buchhaltung eines kriegswichtigen Betriebs im Ural beschäftigt. Im November 1914 veröffentlicht er in der Zeitung das neue, freie Verse in futuristischer Manier, in denen ein junger Artillerist mit dem Druck von Milliarden Atmosphären die Erde mit Batterien von Kanonen zugrunde richtet, ohne noch etwas von der Natur, der Nacht, den Seen, den Wäldern, den Eingängen der Kirchen und Schulen wahrzunehmen. Das von den Kathedern in allen Kasus und Tempora durchkonjugierte griechische Verb zao, Deutsch Leben, zerstäubt gegen den Wind geschleudert. Der Vorgang der allumfassenden Zerstörung wird gelenkt von einem Subjekt, das sich dieser Tätigkeit aus freien Stücken hingibt. Der Moskauer Philosoph Semjon Frank bemerkt bei einer Reihe bekannter deutscher Akademiker, dass sie sich, vor die Wahl zwischen Krupp und Kant gestellt, für Krupp entschieden hätten. Pasternak bleibt den Marburger Ideen treu und folgt, ohne daran irre zu werden, bis ans Ende seines Lebens Kants Traum vom ewigen Frieden. Der britische Historiker Orlando Figes bezeichnet die Zeit von 1891 bis 1924, die ja auch die ersten 34 Lebensjahre Pasternaks umfasst, als Epoche der russischen Revolution und nennt sie die Tragödie eines Volkes. Für die große Mehrheit der Bewohner Russlands stellt sich sehr bald nach Beginn des Ersten Weltkriegs nicht mehr die Frage des Lebens, sondern nur noch des Überlebens. Dies gilt auch für Pasternak und seine nächsten Angehörigen in noch verschärfter Weise nach Ausbruch des Bürgerkriegs. Es ist eine Zeit, in der die geistige Elite Russlands, angeführt von Alexander Blok und Maxim Gorki, den Versuch unternimmt, Russlands europäische humanistische Grundlagen vor dem Untergang zu bewahren. In dem ratlosen Neujahrsgedicht, Januar 1919, ist es die Erinnerung an die Weihnachtsmärchen von Charles Dickens, die den Dichter vor völliger Verzweiflung zu schützen scheint.
Das alte Jahr. Wie oft am Fenster hat es mir zugeraunt, stürzt dich hinaus. Das Neue aber hat all dies verjagt, als Weihnachtsmärchen wie bei Dickens. Es flüstert jetzt, vergib, wach auf, und streitet mit der Sonne auf dem Thermometer, so wie das alte Strychnin getropft ins kleine Fläschlein voller Zyankali. Mit seiner Morgenröte, seiner Hand, dem leichten Flattern seiner langen Haare ist hinterm Fenster Ruhe ausgeliehen, bei Vögeln und bei Dächern wie bei Philosophen. Es kam und war gleichsam ein Strahl, der aus dem Schnee aufleuchtete. Frech ist es und entbrannt in Wut und fordert Wasser unerträglich laut. Empört wie nie zuvor brachte es mit sich Lärm auf dem Hof. Man mache, was man will. Es gibt auf dieser Welt ja keine Sehnsucht, die nicht vom Schnee befriedigt werden kann.
Es wird noch der Prüfung der Stalinzeit und des Zweiten Weltkriegs bedürfen, bis Pasternak im Roman Dr. Zhivago, ein sprechender Titel, der sich mit Arzt des Lebens übersetzen lässt, dem historischen Geschehen eine aus seiner Sicht endgültige Deutung zu geben vermag.
Wieder wurde ihm bewusst, dass er sich die Geschichte, das, was man den Lauf der Geschichte nennt, anders als üblich vorstellte, nämlich so ähnlich wie das Leben der Pflanzenwelt. Die Geschichte wird von niemandem gemacht. Sie ist ebenso wenig zu sehen wie das Wachsen des Grases. Kriege, Revolutionen, Zaren, Robespierres sind ihre organischen Erreger, ihre Gärhefe. Revolutionen werden von aktiven, einseitigen Fanatikern gemacht, von Genies der Selbstbeschränkung. Diese stürzen in wenigen Stunden oder Tagen eine alte Ordnung um. Solche Umschwünge dauern Wochen oder Jahre. Und hinterher verbeugt man sich Jahrzehnte, Jahrhunderte lang vor dem Geist der Beschränkung, der den Umschwung herbeigeführt hat, wie vor einem Heiligtum.
Die Bewahrung des Lebens als vorrangige Aufgabe menschlichen Handelns lässt Pasternak nie mehr los. Und er sucht dafür in vielfältigen poetischen Bildern adäquate Darstellungen. 1922 veröffentlicht er in Moskau und kurz darauf auch in Berlin den Band »Leben, du meine Schwester«, der in der Zeit von 1917 bis 1919 entstandene Gedichte enthält und von den Zeitgenossen einhellig als die der russischen Literatur angemessene Antwort auf Krieg und Bürgerkrieg empfunden wird. Unvergesslich und weit vorausdeutend ist das Urteil des in Fragen der russischen Poesie mehr als kritischen Dichters Ossip Mandelstamm.
Pasternaks großartige, häuslich-russische Poesie ist frei vom Zeitgeschmack, weil unsterblich. Sie ist ohne Stil, weil sie sich förmlich überschlägt an der Banalität, klassisch verzückt wie eine schlagende Nachtigall. Ja, Pasternaks Poesie ist unmittelbarer Balzlaut des Auerhahns der Nachtigall im Frühling, unmittelbare Folge eines physiologisch besonderen Baus der Kehle, angeborenes Merkmal wie das Gefieder, wie der Federbusch der Vögel. Pasternaks Gedichte zu lesen, reinigt die Kehle, stärkt den Atem, erneuert die Lunge. Solche Verse müssten von der Tuberkulose heilen. Es gibt bei uns keine gesündere Poesie. Das ist Tatarenkumiss nach amerikanischer Kondensmilch. Pasternaks Leben, du meine Schwester, ist für mich eine Zusammenstellung herrlicher Atemübungen. Jedes Mal wird die Stimme neu gebildet, jedes Mal der mächtige Atemapparat anders reguliert. Pasternak hat die Syntax eines überzeugten Gesprächspartners, der leidenschaftlich und erregt etwas beweist. Die Arme schwenkend, murmelnd, trottet so die Poesie daher, torkelnd, mit schwindligem Kopf, selig von Sinnen und doch als einzige nüchtern, als einzige von allem auf der Welt, hellwach. Pasternaks Poesie ist eine strahlende Nike, von der Akropolis auf unsere Sperlingsberge versetzt.
Das Bild des Lebens erfährt drei Jahrzehnte später seine Vertiefung im Roman Dr. Zhivago. Im Gedicht »März« des Juri Zhivago vollzieht sich im Hymnus an den Frühling die Hinwendung an den, der alles belebt und von allem die Ursache ist.
Die Sonne brennt, so wie zur siebten Stunde, und die Schlucht ist außer Rand und Band. Wie der Drallen Viehmarkt flinkes Schalten geht sein Werk dem Frühling von der Hand. Siecher Schnee hat zu viel Blut verloren aus des bläulichen Geäders Bahn, doch das Leben dampft aus Kuhstalltoren und Gesundheit sprüht der Forke Zahn. Diese Nächte, diese Tag und Nächte, Tropfen trommeln um die Mittagsstunde, magere Kraftlosigkeit der Dacheiszapfen, schlaflos schwätzen Bäche in der Runde. Weit offen alles, Kuh- und Pferdestall, Tauben picken Hafer auf dem Schnee, Lebensspender und Erzeuger alles dessen riecht nach frischer Luft der Dung. Thank you.
Der erste Erfolg Pasternaks als russischer Dichter fällt in die Zeit nach den Wirren des Bürgerkriegs. 1921 verzeichnen wir die Heirat mit der Künstlerin Jewgenia Laurier und 1922 die Geburt seines Sohnes Jewgeni. Der völlige Zusammenbruch des russischen Verlags- und Pressewesens entzieht jungen Schriftstellern die Basis der Existenz. Die Arbeit als Hilfskraft in einem Archiv sorgt für ein notdürftiges Einkommen. Der Zeit entsprechend geschieht die Hinwendung zur Prosa, ohne dass damit auch die Wahl aktueller Themen verbunden wäre. Die einfühlsame Schilderung der Psyche eines halbwüchsigen Mädchens in dem Fragment »Lüvers Kindheit« liest sich für den mit Pasternaks Werk Vertrauten wie eine Vorstudie zum weltberühmten Anfang des Dr. Zhivago. Eine mehr formale Hinwendung zu den Themen der Zeit geschieht in Form einer Verserzählung zum Thema der Revolution von 1905. Der Anruf des Dionysischen ist verstummt und an die Stelle von Dichtung treten Überlegungen zu Kunst und Literatur in der sich neu herausbildenden, jetzt nicht mehr russischen, sondern sowjetischen Gesellschaft. An die Stelle des Schreibens von Literatur tritt immer mehr die Frage, wie sich die Schriftsteller organisieren sollten und welche Rolle sie als Mitglieder der Kommunistischen Partei oder als Mitläufer beim Aufbau der neuen sozialistischen Gesellschaft zu übernehmen hätten. Der Mitläufer Boris Pasternak entzieht sich den Forderungen der in unterschiedlicher Weise politisierten literarischen Gruppierungen, so gut es geht, und wendet sich etwa ab 1927 der Abfassung eines autobiografischen Werks zu mit dem mehrdeutigen Titel »Schutzbrief«. Als der Text Ende 1931 endlich erscheinen kann, enthält er zwei scheinbar unvereinbare Teile. Pasternaks Kindheit und Jugend, sein Studium in Marburg 1912, den erneuten Besuch Westeuropas im Jahre 1921, das heißt diesmal vor allem Berlins, und darauf folgend eine Studie über den Dichter der Revolution, Wladimir Majakowski, bis zu dessen Selbsttötung im kritischen Jahr 1930. Das Jahr ist kritisch in mehrfacher Hinsicht. Die 1927 beschlossene Kollektivierung der Landwirtschaft zeigt Wirkung und führt vor allem in der Ukraine zu Hungerepidemien und Aufständen der Bevölkerung, was von den sowjetischen Regierungsorganen nicht mehr vor der Öffentlichkeit im In- und Ausland geheim gehalten werden kann. Dies wird auch von Pasternak wahrgenommen, als er Ende Juni mit Frau und Sohn zum Urlaub nach Kiew aufbricht, um in der nahegelegenen Datschensiedlung Irpen den Sommer zu verbringen, zusammen mit der Familie seines besten Freundes, des Pianisten Heinrich Neuhaus, dessen Frau Sinaida und ihren beiden Söhnen, der Familie des Philosophen Valentin Asmus und seinem Bruder Alexander mit Anhang. Noch unbelastet von den ihm bevorstehenden Ereignissen, teilt er Mitte Juli seiner Schwester Josefina nach Berlin die ersten Eindrücke aus Irpen mit.
Ein paar Worte über Irpen. Die Datscha hier ist winterfest. Die Häuser haben drei Zimmer mit Terrasse und zwischen den hellen, hohen Zimmern richtige Wände. Kurz gesagt und ohne Übertreibung, im Vergleich zu meiner Moskauer Situation ist das ein echter Palast. Ein großer Garten. Bei meiner Ankunft war alles schon verblüht. Störche, Kraniche, Pirole, Wiedehopfe. Bei dem Gedanken, dass ich schon bald von hier wegfahren muss, packt mich die Angst. Ich würde am liebsten für immer hierbleiben.
Dem Augenblick Dauer verleihen. Für immer hier bleiben. Das vermag nur seine Dichtung, die Irpen ein unvergängliches Denkmal setzt.
Irpen. Erinnerung an Sommer und Leute. An Freiheit, an Flucht aus der Leibeigenschaft, an Hitze, an Nadelholz, graue Levkoje, an Wechsel von Windstille, Regen und Nacht. Der gellende Goldamselruf, ihr Erscheinen gab Chinagelb und Kohlschwarz den Stämmen. Die Kiefer faul regte der Nadeln keine, Eichhorn und Specht ließ sie Wohnung sich nehmen. Der Herbst der bisher gleich der Rohrdommel rief, räusperte sich. Und so stand für uns fest, wir hielten ein Gastmahl nach Art alter Zeiten. Das Gastmahl von Platon zum Zeitpunkt der Pest.
Der Ferienalltag sieht angespannter aus. Das Verhältnis zu seiner Ehefrau Jewgenia ist schwierig geworden. Sie wird noch im selben Jahr zusammen mit dem Sohn nach Deutschland zur Kur reisen. Und er wird sich hier in Irpen in Zinaida Neuhaus verlieben. Das neue Verhältnis wird schließlich dazu führen, dass er ein Jahr später auf Einladung der georgischen Dichter Tizian Tabitze und Paolo Jaschwili mit Zinaida Neuhaus und einem ihrer Söhne für einige Monate nach Georgien reist. Die Dramaturgie der Ereignisse ist an Spannung kaum zu überbieten und neben Pasternaks Briefen und Gedichten auch aus der Perspektive Zinaidas rekonstruierbar. Überdies führen die bestimmenden Elemente des Sommers in Irpen, Musik und Liebe, sowie die Begegnung mit der alten Kultur Georgiens, der er bis ans Lebensende verbunden sein wird, zur zweiten Geburt des Lyrikers Boris Pasternak, wie er bald den Gedichtband dieser Zeit nennen wird. In jeder Zeile dieser Gedichte wird die Hymne des Lebens, das Mrawalchamir, mitschwingen, mit der das Volk der Georgier seit alters her seine Gäste begrüßt.
Ging es mir um süßeres Leben? Keineswegs. Ich wollte allein aus dem Dickicht halber Träume, halber Taten mich befreien. Doch wie war es mir gelungen, in der einen Nacht zu sehen,
in der einen Nacht zu sehen, meines ganzen Lebens Traumwelt, meine Träume in Irpen. Blauer Himmel, Strahlenfluten, Sonne, Ruhe weit und breit. Lasst uns warten. Lasst uns glauben, dass die Zukunft uns verzeiht.
Die Intensität des seelischen Erlebens und seine Verallgemeinerung in dichterischer Form sind das Vermächtnis jener Tage von Irpen und Georgien. Der später den Roman Dr. Zhivago vorantreibende Liebeskonflikt zwischen Yuri Zhivago und Lara, der ihm seinen weltweiten Erfolg sicherte, sowie eine Reihe weiterer Schlüsselszenen des Romans finden sich in den Ereignissen in und nach Irpen vorgeprägt. Darüber hinaus ist es die versöhnende Kraft der Musik in der Interpretation von Heinrich Neuhaus, die den Zusammenhalt der in Irpen versammelten Sommergäste noch bis zu Pasternaks Tod Ende Mai 1960 stiften wird. Während der Arzt Yuri Zhivago mit konsequenter Zwangsläufigkeit an einer Gesellschaft zerbrechen muss, die den gültigen Auftrag des Arztberufs, Menschen zu heilen und vor dem Tod zu bewahren, aus ihrem ethischen Fundament reißt, ergibt sich für den Dichter Pasternak eine andere Lösung. Sie besteht in der nach dem Roman Dr. Zhivago fortgeführten poetischen Reflexion im Gedichtzyklus »Wenn es aufklärt«, wobei das darin enthaltene Gedicht »Musik«, das den Transport eines Flügels in die Wohnung des melomanen und improvisationsfreudigen Dichters thematisiert, durchaus als Hommage an Heinrich Neuhaus aufgefasst werden kann.
So trug zur Nacht bei Kerzenschein Chopin, naives Spiel vergessend, am schwarz geschnitzten Stehpult ein ins Heft den Traum, der ihn besessen. So war der Weltgeschichte Schritt voraus um 4 Generationen, erdonnert der Walkürenritt, wo unten brave Bürger wohnen. So hat Tschaikowskis Symphonie vom Lärm der Hölle selbst durchzittert, mit jenem Paar aus Rimini zu Tränen Moskaus Saal erschüttert.
Zenaida Neuhaus, selbst eine begabte Musikerin, beobachtet das Geschehen in Irpen und danach mit großer Offenheit und oft auch mit dem weiblichen Blick für die sozialen Komponenten eines Künstlerlebens.
Baris vergötterte Heinrichs Spiel regelrecht. Und dieser seinerseits war in Baris Verse verliebt und trug sie mir häufig auswendig vor, in dem Bestreben, mich mit ihnen vertraut zu machen. Einmal trat er in Kiew auf. Er spielte das E-Moll-Klavierkonzert von Chopin. Ein Gewitter kam auf. Blitze zuckten. Baris Gedicht Ballade, die erste, das er Neuhaus gewidmet hat, ist vom Geist dieses Konzerts durchdrungen. Im Herbst machten sich alle nach Moskau auf. Wir fuhren zusammen mit Pasternaks. Heinrich und ich mit unseren beiden kleinen Kindern hatten ein Abteil belegt und im Nachbarabteil waren Pasternaks untergebracht. Der Zug fuhr in Kiew um 9 Uhr abends ab. Nachdem ich die Kinder zu Bett gebracht hatte, ging ich auf den Korridor, um zu rauchen. Heinrich schlief bereits. Eine Tür ging auf und Pasternak erschien. Zum ersten Mal bemerkte ich eine ernsthafte Note in seiner Stimme, als er sagte, dass ich mit meiner Hochherzigkeit und Bescheidenheit für ihn die ideale Schönheit verkörpere, erwiderte ich ihm sogleich in aller Direktheit: »Sie können sich nicht vorstellen, wie schlecht ich bin.« Er ließ mich lange nicht gehen und wollte immer wieder herausbekommen, wodurch ich denn schlecht sei. Ich wollte dieses sich in die Länge ziehende Gespräch beenden, und schließlich sagte ich ihm, dass ich ab meinem 15. Lebensjahr mit meinem Cousin gelebt hätte, der 45 war. Damals hätte ich geglaubt, dass es dabei um große Gefühle gehe, bei denen alles erlaubt sei. Aber dennoch fühlte ich mich wegen des Geschehenen schuldig, und dieser Schritt von damals verfolge und quäle mich mein Leben lang. Ich sprach mit ihm in aller Deutlichkeit. Ich glaubte, mit diesem Geständnis seine Gefühle abkühlen zu können. Ich hatte Angst vor diesen Gefühlen, obwohl er sie noch mit keinem Wort mir gegenüber ausgesprochen hatte. Doch, oh weh, das Gegenteil geschah. Er sagte, wie ich das alles geahnt habe. Natürlich, es muss Ihnen schwerfallen zu glauben, dass ich erraten habe, was Sie durchgemacht haben, obwohl ich das jetzt zum ersten Mal höre. Da wünschte ich ihm gute Nacht.
Nach der Rückkehr aus Irpen versucht Pasternak eine Klärung der Situation durch ein Gespräch mit Heinrich Neuhaus.
Bald nach seiner Ankunft in Moskau kam Baris zu uns. Er ging zu Heinrich ins Büro, schloss die Tür hinter sich und sie unterhielten sich lange. Als er wegging, sah ich meinem Mann am Gesicht an, dass irgendetwas geschehen war. Auf dem Flügel lag ein Manuskript mit zwei Balladen. Die eine war mir gewidmet, die andere Neuhaus. Beide Gedichte gefielen mir ungemein. Heinrich verriegelte die Tür und sagte, er habe ernsthaft mit mir zu reden. Es stellte sich heraus, dass Baris gekommen war, um ihm zu sagen, dass er sich in mich verliebt habe und dass dieses Gefühl niemals vergehen werde. Er habe noch keine Vorstellung, wie sich damit nun das Leben einrichten lasse, doch ein Leben ohne mich sei praktisch unmöglich geworden. Die beiden hätten da gesessen und geweint, weil sie einander sehr mochten und befreundet waren.
Erinnern wir uns noch einmal an das tschaikowskische Klaviertrio, das im Dr. Zhivago eine Schlüsselszene des gesamten Romans einleitet. Hier ist der Ort der Handlung das Haus zweier Moskauer Chemieprofessoren, der Brüder Gromyko. Von hier aus entfaltet sich die Exposition des gesamten 750 Druckseiten starken Romans, in Gang gesetzt durch den erzwungenen Abbruch der Aufführung dieses Trios.
Die Gromykos waren hochgebildet, gastfreundlich und große Kenner und Liebhaber der Musik. Sie gaben Gesellschaften und veranstalteten Kammermusikabende, auf denen Klaviertrios, Violinsonaten und Streichquartette gespielt wurden. Im Januar 1906 sollte im Haus wieder ein Kammerkonzert stattfinden. Auf dem Programm standen eine neue Violinsonate eines Schülers von Tanejew und das Trio von Tschaikowski.
Jura, wie der Autor den jungen Yuri Zhivago freundschaftlich nennt, ist zu diesem Zeitpunkt ca. 16 Jahre alt und begegnet in der nachfolgenden Szene, die in einem viertklassigen Moskauer Hotelzimmer spielt, seiner späteren großen Liebe Lara und ihrem Verführer, dem ebenso erfolgreichen wie skrupellosen Rechtsanwalt Komarowski. Laras Mutter hatte mit Jod einen Selbsttötungsversuch unternommen, als sie, die bisherige Geliebte Komarowskis, von dessen erfolgreichen Bemühungen um ihre Tochter Lara Kenntnis erhielt. Es ist nun höchst charakteristisch, nicht nur für diesen Roman, sondern für das gesamte Schaffen Pasternaks, dass er Details aus der eigenen Biografie in veränderter Funktion in seinen Werken verwendet. Hier sogar den eigenen, höchst dramatischen Suizidversuch mit Jod, als er glaubt, Sinaida Neuhaus, die Frau seines besten Freundes, mit der er bereits über ein weiteres gemeinsames Zusammenleben einig schien, dennoch nicht endgültig für sich gewinnen zu können. Der Bericht von Sinaida Neuhaus steht der Dramatik des Romans in nichts nach.
Heinrich fragte mich, wie ich mein Leben würde einrichten wollen. Ich antwortete ihm, dass ich am liebsten mit den Kindern alleine leben würde. Dieses Bekenntnis einer Mutter war das Stärkste auf der Welt. Die Tür ging auf und Paris kam herein. Er sah schrecklich aus. Das Gesicht drückte nicht nur Leid und Qual aus, sondern irgendwie auch Wahnsinn. Er ging direkt ins Kinderzimmer, schloss die Tür und ich hörte etwas gluckern. Ich lief hin und sah, dass er es geschafft hatte, ein ganzes Fläschchen Jod auszutrinken. Zum Glück wohnte direkt gegenüber unserer Wohnung am selben Platz ein Arzt, der, noch ohne ihn gesehen zu haben, rief: »Milch, geben Sie ihm schnell kalte Milch zu trinken.« Milch hatte ich wegen der Kinder immer im Haus, und ich zwang ihn, die ganzen 2 Liter auszutrinken, die vorhanden waren. Alles ging gut aus. Die Milch führte zu Erbrechen, und sein Leben war gerettet. Ich legte ihn auf die Couch und nach einiger Zeit konnte er wieder sprechen. Heinrich war von dem Ereignis völlig erschüttert und sagte Paris, dass er mich für immer an ihn abtreten wolle. Es müsse aber eine Form der Existenz gefunden werden, bei der ich in Ruhe würde leben können, ohne irgendetwas befürchten zu müssen. Da es unmöglich war, Paris irgendwo hinzubringen, verbrachte er die Nacht bei uns.
Die Einrichtung der geänderten Lebenssituation zwingt Pasternak, nach neuen Einnahmequellen zu suchen. Vermittelt durch die georgischen Dichterkollegen beginnt er intensiv an literarischen Übersetzungen zu arbeiten. Da seine eigene dichterische Produktion, je nach Standpunkt der Zensur, gedruckt oder auch nicht gedruckt wird, verschaffen ihm die Übersetzungsaufträge ein sicheres Einkommen. Da die Honorare vor allem bei Theaterstücken ein überdurchschnittliches Einkommen garantieren, wendet er sich Shakespeare, Schiller und sogar Goethes Faust zu. Für sich jedoch hat er bereits vor Beginn des Zweiten Weltkriegs mit der Abfassung eines großen Romans begonnen, dem späteren Dr. Zhivago. Als dieser schließlich 1957 in einem italienischen Verlag erscheint, nachdem die Moskauer Literaturzeitschrift Neue Welt aufgrund eines Beschlusses des Zentralkomitees der KPdSU die Veröffentlichung ablehnen musste, ergibt sich ein beispielloser Skandal, der weltweite Kreise zieht. Als ihm dann noch der Literaturnobelpreis zuerkannt wird, für den er bereits mehrere Male wegen seiner Leistungen als Lyriker vorgeschlagen worden war, kennt die sowjetische Bürokratie keine Rücksicht mehr. Sie zwingt ihn, den Preis abzulehnen und entfacht eine Kampagne gegen ihn, die schließlich zum Ausschluss aus dem Schriftstellerverband führt. Der zu diesem Zeitpunkt bereits schwer herzkranke Dichter nimmt den internationalen Erfolg zum Anlass, auf die Angriffe mit einem neuen Gedichtzyklus zu antworten, von dem einige Texte sogar in einer Leningrader Literaturzeitschrift erscheinen dürfen. Andere zirkulieren zwar in Abschriften, werden vertont, dürfen jedoch nicht gedruckt erscheinen. Dieser zwiespältige Zustand bei der Veröffentlichung der Werke Pasternaks in Russland bzw. der Sowjetunion findet erst unter Gorbatschow ein Ende. In einer seltenen Live-Aufnahme des wegen seiner Schlussstrophe berühmt gewordenen Gedichts »Nacht«, die das staatliche Phonoarchiv 1959 zu machen wagt, kommen Pasternaks Trauer, aber auch sein Mut und seine Zuversicht deutlich zum Ausdruck.
Идет без проволочек и тает ночь, пока над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане.
Ohne zu zögern schreitet und schmilzt die Nacht, dieweil dem Schlaf der Welt entgleitet, ins Wolkenreich ein Pfeil. Doch einen flieht der Schlummer im schönen Ferngrau. Dort sitzt er voller Kummer im alten Ziegelbau. Er schaut auf die Planeten, als ob die Himmelspracht eine Beziehung hätte zu seiner Sorgennacht. Bleib wach. Bleib wach und schaffe. Bleib deinem Werk nicht fern. Bleib wach. Kämpf mit dem Schlafe, dem Flieger gleich, dem Stern. Lass dich in Schlaf nicht gleiten. Wach, Künstler. Bleib bereit. Geisel der Ewigkeiten, bist du im Turm der Zeit.
Von kaum zu überschätzender Wirkung auf die nachfolgende Generation von Dichtern und Komponisten war 1965 die Vertonung des von der Zensur verbotenen Gedichts »O Seele mein, die Sorge trägt« durch den angesehenen Komponisten Georgi Swiridow in einer kantatenähnlichen Form.
O Seele mein, die Sorge trägt um meine ganze Welt. In dir zum letzten Schlummer legt man die zu Tod gequält. Du salbst der toten Leibe ein, weißt ihnen dein Gedicht, das schluchzend nun die Leier dein als Totenklage spricht. Du trägst in unserer Schinderzeit Angst und Gewissensnot, stehst selbst als Grabgefäß bereit, drin ihre Asche ruht. All ihrer Qualen reiche Last beugten dich tief hinab. Es weht von dir wie Leichenglast aus Beinhaus oder Grab. So sollst du Gruft für viele sein. Was je ich hier gesehen, zermahlst du wie ein Mühlenstein und lässt es neu erstehen. Und weiter male, male nun alle Erinnerung wie an die 40 Jahre schon zu Gottes Ackerdung.
Der russische Philosoph Wladimir Kantor greift in seinem 2001 in Moskau erschienenen Buch »Der russische Europäer als Phänomen der Kultur« zum berühmten letzten Gedicht Pasternaks, in dem er das Verhältnis von Gut und Böse in der Auseinandersetzung russischer Denker mit europäischen Traditionen thematisiert sieht. Der Nobelpreis.
Doch auch so, schon nahe dem Sarge, Glaub ich, eine Zukunft winkt, wo die Macht des tückisch Argen
vor dem Geist des Guten sinkt.
Kantors Schlussfolgerung nach der Betrachtung von 300 Jahren gemeinsam europäisch-russischer Geistesgeschichte.
Das 20. Jahrhundert war nicht nur von Dechristianisierung gekennzeichnet, von dem Mord an Gott, wie ihn Dostojewski vorhergesagt und Nietzsche bestätigt hatte, sondern auch durch den Angriff auf das wichtigste, das allerwichtigste Prinzip, auf dem die europäisch-christliche Gesellschaft beruhte. Der Sieg der Massen, der Sieg der Idee des Kollektivismus, zeigte die Unproduktivität des Gemeinschaftswesens. Eine neue Renaissance, die zu einem blühenden Europa führt, ist nur möglich auf der Basis der Unabhängigkeit und der Freiheit des Individuums. Die Aufgabe des 21. Jahrhunderts besteht in der Festigung und Entwicklung des Persönlichkeitsprinzips in seiner reinen, von konfessionellen und ideologischen Formen freien Gestalt, dessen Notwendigkeit, so sollte man meinen, sowohl im Westen wie im Osten Europas klar geworden ist.
Sie läuft auf das hinaus, was als Pasternaks Marburger Prägung gelten könnte und die er in einem seiner letzten Briefe an einen Marburger Lokalhistoriker zum Ausdruck gebracht hat. Der letzte Satz ist Pasternaks Vermächtnis. Möglicherweise hätte er ihn so oder so ähnlich auch in einer Dankesrede an das Nobelpreiskomitee geäußert, wenn er den Preis denn hätte annehmen dürfen.
Ich liebe nicht, im Vergangenen zu graben, selbst wenn es glaubhaft und wahrhaftig erscheint. Neben meinen Autobiografien sind Lebensbeschreibungen von anderen über mich geschrieben erschienen. Das entspricht meinem Bedürfnis keineswegs. Ich brauche die Vergangenheit nicht. Als ich diese Erinnerungen schrieb, unter anderem über Marburg, wollte ich die aus Steinen gebaute Stadt, die ich einst dankbar bewohnte, jetzt Kraft meiner Dankbarkeit aus Gefühlen wiedererbauen. Weiter brauche ich von der Vergangenheit nichts. Aber nach der Zukunft strebe und sehne ich mich ungeduldig, weil die gegenwärtige Teilung der Welt meinem Geiste Schranken anlegt, die das Seelen- und Gedankenleben fast unmöglich machen.